hoffen, dass da mit der CD-Aufnahme tatsächlich auch funktioniert. Der Frank und ich sind heute Abend ziemlich überall am Klavier und da vorne und an der Technik. Wir wechseln uns da ein bisschen ab. Wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu dem Seminar. Es ist super, dass ihr alle gekommen seid. Wir werden uns in der nächsten Woche mit dem Thema Heiliger Geist auseinandersetzen. Viele von euch haben sich gewünscht, dass wir als Gemeinde das Thema auch mal lehrmässig angehen. Und uns als Pastoren und ich denke auch uns als Gemeindeleitung ist das Thema sehr, sehr wichtig. Ich glaube, es ist ein wichtiges Thema und auch wichtig, dass wir darüber nachdenken. Und zwar zum einen ist es ganz ein wichtiges Thema, weil Nachfolge und Leben mit Jesus eigentlich nur funktioniert mit dem Heiligen Geist. Also wie wollen wir Jesus nachfolgen ohne den Geist Gottes, der in uns lebt? Das wäre gar nicht möglich. Also ich glaube, von allen Themen, wenn es um Nachfolge geht, ist das wahrscheinlich eines der zentralsten. Dass er in uns lebt und wir durch ihn Jesus nachfolgen können. Es ist aber auch ein wichtiges Thema, zweitens, weil innerhalb von der Evangelikalen in den letzten Jahren auch zunehmend Fragen einfach in diesem Bereich auftauchen. Da ist zum einen ganz sicher der starke Trend unter den Gemeinden hin zu überkonfessionellen und interdenominationellen Begegnungen, wo Christen zusammenarbeiten, aus unterschiedlichen kirchlichen Denominationen, aus unterschiedlichen Lagern. Gerade im Jugendbereich merke ich sehr stark, passiert das natürlich, dass man nicht mehr fragt, ist das ein FWG, wo wir hingehen, sondern man geht einfach mal und wenn die Christen sind, ist das sicher super. Meine Generation, wir fragen noch anders, wir fragen, ist das ein FWG? Also ich merke auch, wenn ich irgendwo an einem fremden Ort bin oder so, ich frage zuerst mal, wo ist die nächste FWG? Und meine Jungen schauen mich immer an und sagen, ah, was soll denn da? Hauptsache die Leute sind gläubig. Dann gehen wir dort hin. Aber dort, wo Christen zusammenkommen, aus unterschiedlichen theologischen Stell und unterschiedlicher theologischer Couleur. Dort ist auch der Frömmigkeitsstil natürlich nicht mehr einheitlich. Einfach so, wie wir uns da vielleicht gewöhnt sind. Und da fallen natürlich auch Christen, die theologisch vielleicht ein bisschen aus einer anderen Ecke kommen, vielleicht eher aus einem charismatischen Ecke kommen, schnell mal auf, weil die einen anderen Frömmigkeitsstil leben. Sehr emotional, die Hände im Himmel oben, fast ganz weit oben. Und wir stehen so ein bisschen daneben, verschüchtert und eingeschüchtert und wissen fast nicht, was wir jetzt dürfen und was nicht. Da sehen wir uns eigentlich heute konfrontiert mit etwas, was wir oft nicht kennen. Und unsere Jugendlichen kennen das oft auch nicht. Und kommen nachher und haben dementsprechend Fragen, vor allem wenn sie ins Gespräch kommen, auch über die eigenen Gemeindegrenzen aus. Ich meine auch, dass in letzter Zeit wieder verstärkt eine Verhärtung hat in den Fronten. Sowohl im charismatischen als auch in der anticharismatischen Fraktion. Also hüben wie drüben habe ich das Gefühl, da gibt es eine Verhärtung und die Gefahr bei dieser zunehmenden Polarisierung ist, dass man irgendwo in ein Extrem kommt, in eine Extremposition hineinkommt. Beim einen ist die Gefahr sicher so, beim charismatischen Ecken, dass der Heilige Geist das Maß aller Dinge ist. Also man redet fast mehr über den Heiligen Geist als über Jesus. Man wendet sich stärker an den Heiligen Geist im Gebet als an Gott Vater oder Gott Sohn. Im Anbetungs-, im Lobpreisteil steht auf einmal er und nicht mehr Jesus im Zentrum. Und da kommt sicher auch vieles im Zug von einer Überbetonung vom Heiligen Geist, wo man sicher auch muss sagen, theologisch, das ist weder biblisch, theologisch noch von der Erfahrung her vertretbar. Zum Beispiel, dass man sagt, alle Gläubigen, alle wahrhaft Gläubigen müssen können in die Zunge reden. Alle Christen werden immer geheilt, wenn sie nur genug glauben. Der Heilige Geist äußert sich in ekstatischem Umkehren zum Beispiel. Man zittert unkontrolliert und so weiter. Da gibt es Phänomene wie Lachen im Geist, Trunken sie im Geist und so weiter. Ganz eine neue Richtung, die jetzt sagt, wenn wir uns erfüllen lassen vom Heiligen Geist, dann können wir die gleichen Wunder tun, die Jesus tun hat. Weil er ist auch einfach ein vom Heiligen Geist erfüllter Mensch gewesen. Darum kannst du eigentlich die gleichen Sachen machen wie Jesus auch. Das ist so ein bisschen der neueste Trend im Moment. Also da ist ganz sicher eine starke Überbetonung. Und ich den Eindruck habe, die ist absolut ungesund. Und auf der anderen Seite gibt es eine absolute Unterbetonung vom Heiligen Geist. Man redet fast nie über den Heiligen Geist, man lehrt nicht über ihn, das ganze Thema wird angstbeladen angegangen. Man wäre fast froh, wenn es den Heiligen Geist nicht gäbe. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, Die drei Personen von der Dreieinigkeit, die heissen Gott Vater, Gott Sohn und das Wort. So in die Richtung irgendwie. Das Wirken vom Geist bleibt unbeachtet, er scheint gar nicht zu existieren. Wenn man über den Heiligen Geist redet, dann kommt so ein komisches Hüsteln in der Gemeinde. Man ist verklemmt, komisch, man weiß nicht, wie man sich verhalten soll. Eine Scheu und eine Zurückhaltung, am besten redet man nicht darüber. Und ich habe den Eindruck, die beiden Extrempositionen sind gleichermaßen falsch. Jede hat ihre Stärken, aber jede birgt auch ihre Gefahren von diesen Extrempositionen. Darum ist uns ganz wichtig als Pastoren, im Blick auf das Seminar, erstens einmal, wir wollen wirklich sauber am biblischen Text arbeiten und herausfinden, was lehrt die Bibel über den Heiligen Geist, ohne dass wir polarisieren. Ohne dass wir am einen oder am anderen Ort irgendwo vom Ross oben runterfallen. Also ich werde gerade heute Abend merken, was der Frank jetzt weitergeben wird. Da ist wirklich sauber geschaffen, sauber theologisch herausgeschaffen, auch aus diesen Bibelstellen heraus. Wir werden euch viele Bibelstellen mit auf den Weg geben. Wir werden nicht alle können vorlesen, das wäre viel zu viel. Aber wir probieren euch so viel Material wie möglich zu geben. Auch im Skript, das ihr könnt bestellen könnt, das wir euch gerne abgeben. Auch, wo ihr noch all diese Stellen auch habt und selber auch könnt nachlesen könnt, wenn ihr wirklich Interesse habt und wollt arbeiten an dem Thema. Aber wir wollen nicht in eine charismatische oder anticharismatische Haltung hineinkommen, sondern uns ist wichtig, eine gewisse Ausgewogenheit zu suchen. Vom biblischen Text her zu argumentieren, was lehrt Gottes Wort wirklich im Blick auf den Heiligen Geist. Dort, wo wir lehrmässig mit Sachen konfrontiert werden, die theologisch echt fragwürdig sind, hüben wie drüben, werden wir die klar benennen. Ich denke, das darf man, das muss man auch. Ihr solltet auch wissen, wo wir als Pastoren selber stehen, in vielen, vielen Fragen. Es gibt auch bei uns Nuancen, wo ich und der Frank jetzt vielleicht nicht ganz gleicher Meinung sind, wo wir aber kein Problem haben damit. Hoffe ich. Gut. Wo wir wirklich kein Problem haben. Also wir haben viel miteinander diskutiert über diese Fragen. Aber ganz einen guten Weg gehen. Und ich glaube, das ist mir auch wichtig, dass er irgendwo in dem Seminar auch spürt, okay, man kann eine Meinung haben in diesen Fragen, aber man muss vielleicht auch immer wieder zugehen und sagen, wir schauen über den Tellerrand aus. Also, Mengs ist auch Stückwerk, auch von dem, wo wir euch weitergeben, wo wir euch in dem Seminar werden sagen, das ist unsere Haltung im Moment. So sehen wir es im Moment. Wir haben einen Lehrer gehabt im Theologiestudium, der Paul Timblin, er hat immer gesagt, im Moment neige ich in diese Richtung. Da hast du immer gewusst, okay, das ist seine Haltung heute, aber die kann sich vielleicht auch wieder ändern. Das muss sie und darf sie. Bei allem, wo wir uns sicher abgrenzen wollen und müssen auch, sowohl von der extrem charismatischen Position als auch von der extrem anticharismatischen Position, wo also fast alles nur noch am Teufel zugeschrieben wird, was in einer Pfingstgemeinde passiert. Bei all dem, wo wir uns hier abgrenzen, ist mir wichtig, dass wir uns immer wieder fragen, wo können wir lernen? Wo können wir lernen? Ich persönlich bin sicher kein Charismatiker. Ich habe aber sehr viele Freunde, die Charismatiker sind. Und ich staune immer wieder, wo ich lernen bei ihnen. Wo mich das einfach auch inspiriert, mich anheizt, mich herausfordert, positiv herausfordert. Auch wenn ich nicht alles gleich sehe. Und auch wenn ich sie an einem Kollegen muss sagen, wenn er anfängt, die Zunge zu beten, während ich bete, ich höre jetzt einfach auf, das nervt mich einfach. Ich kann nicht mehr beten, wenn du da dauernd blubberst. Das kannst du daheim machen, aber nicht jetzt mit mir. Und er lacht damals und sagt, ah ja, typisch wieder ein FGler, gell? Aber das mag es irgendwo leiden, oder? Wir sind gut befreundet miteinander, wir sind wirklich nahe unterwegs. Aber es erfordert mich immer wieder sehr positiv raus. Es kann gut sein, dass die einen oder die anderen nach dem Seminar heimgehen und sagen, der Dani und der Frank haben überbetont. Die sind viel, das war mir viel zu charismatisch gewesen, was von denen gekommen ist. Die anderen werden heimgehen und werden sagen, das war mir viel zu eng gewesen, da sollte viel mehr drin liegen. Das ist gut möglich. Wir glauben aber, unser Ziel sollte sein, die biblische Mitte zu finden, dass wir dem Heiligen Geist wirklich den Stellenwert zukommen lassen, der ihm gebührt, nicht mehr, nicht weniger. Wir werden uns sicher auch mit der charismatischen Bewegung auseinandersetzen müssen. Im Zusammenhang von dem Seminar, da bringt das Thema mit sich, einfach darum, weil da lehrmässig sicher auch einiges an Unterschied feststellen ist zu uns, aber wir wollen das Bibelseminar nicht auf die charismatische Bewegung beschränken. Es gibt nicht ein Bibelseminar über die charismatische Bewegung. oder über Pfingstgemeinden oder so. Das wäre uns viel zu wenig. Es soll ein Bibelseminar sein, das heisst, wir wollen die biblischen Texte miteinander anschauen, und es soll ein Seminar sein über den Heiligen Geist und nicht über die charismatische Bewegung. Das ist uns wichtig. Was sind die Themen, die wir miteinander anschauen? Heute Abend steigen wir ein, Frank wird den Einstieg machen mit dem Thema das Wesen und das Wirken vom Heiligen Geist. Nächstes Mal dann das Wirken und das Hindern vom Heiligen Geist. Taufe und Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Gaben vom Heiligen Geist entdecken. Gaben vom Heiligen Geist verstehen. Und am letzten Abend dann werden wir sicher auch noch auf ein paar von diesen Extrempositionen eingehen, die gerade auf dem linken Ecke so stark eben sind und uns auch entgegenkommen. Weil ich denke, das ist schon noch wichtig. Gut, vielleicht bis dahin einfach einmal ein paar einführende Worte. Ich denke, ich bete zum Anfang und dann wird der Frank direkt einsteigen in den ersten Block. Heute Abend, wer ist der Heilige Geist eigentlich? Wer ist da oder was ist da oder was auch immer? Sind sehr gespannt. Gut. Danke vielmals, Vater im Himmel, dass wir uns dürfen Gedanken machen über deinen Geist an diesen sechs Abenden. Und Herr, es ist uns wichtig, dass das nicht irgendwie einfach ein total trockenes und theoretisches Seminar wird. Ich möchte wirklich auch damit rechnen, dass du uns auch begegnest in dem Seminar, auch wenn wir lehrmässig arbeiten, wir uns auseinandersetzen auf der theologischen Ebene, dass du uns kannst begegnen. Schenk uns offene Herzen. Hilf uns, dass wir nicht nur mit dem Verstand hören, sondern auch mit dem Herz. Dass wir auch rechnen damit, dass auch dein Geist selber uns begegnen will in diesen Übungen. Uns herausfordern will, positiv. Und da möchte ich wirklich bitten, Herr, dass du uns öffnest. Nimm auch alles weg, was irgendwo hindert. Alle Ängste vielleicht auch, alle vorgefassten Meinungen, die wir manchmal auch mitbringen. Also Themen an. Hilf uns, dass wir unvoreingenommen uns mit diesen Texten können auseinandersetzen können. Und ich möchte auch beten, jetzt für den Frank, dass du ihn leitest heute Abend, dass er die richtigen Worte findet und uns da, was er vorbereitet und ausgeschafft hat, wirklich auch gut kann überbringen. Merci vielmals. Amen.
Merci vielmals, Dani. Wir steigen eigentlich wirklich direkt ein, das Wesen und das Wirken vom Heiligen Geist. Heute geht es eigentlich so ein bisschen um die Basics, um die Grundlagen. Wir werden noch nicht gross die heissen Themen anschauen. Und gleich hat es schon das eine oder das andere drin, wo ich meinte, es müsste uns ganz neu herausfordern. Wir werden im ersten Teil kurz anschauen, wer oder was ist der Heilige Geist. Ein zweiter Punkt wird sein, wie wirkt der Heilige Geist. Anhand von vielen Bibelstellen, die wir sicher nicht alle werden nachschlagen werden, aber ihr werdet es alle sehen und die zehn oder das andere werden wir anschauen. Und nachher, vielleicht schon eine heissere Frage, darf man oder soll man zum Heiligen Geist beten? Das ist eine Frage, die immer wieder diskutiert ist, die wir miteinander nachher zum Schluss anschauen wollen. Aber eigentlich einmal grundsätzlich ist die Frage, ist der Heilige Geist ist. Was ist er denn? Ist er eine Kraft? Bei den Jungen sagen ja auch, ist er ein Gespenst? Manchmal hat man so Vorstellungen. Irgendeine Erscheinung? Oder wer oder was ist er eigentlich? Nimm es mal vorweg, er ist eine Person und nicht eine Kraft. Und ich merke, da ist oft schon eine Verwirrung. Da merke ich manchmal selbst bei mir, wie ich oft vom Heiligen Geist wie aus einer Kraft rede. Aber er ist ganz klar eine Person und das wollen wir miteinander anschauen. Zum einen, die Persönlichkeit des Geistes ist wichtig vom Standpunkt unserer Haltung her. Was haben wir für eine Haltung? Wir behandeln eine Person ganz anders als eine Kraft. Und da merke ich, wenn wir nicht wissen, wer oder was der Heilige Geist ist, werden wir einen falschen Umgang haben. Also wenn ich sage, der Heilige Geist ist Kraft, dann ist das ähnlich wie Strom, wie Energie. Und du gehst mit Strom anders um, als mit mir umgehst. Es ist unpersönlich in diesem Sinn. Es ist richtig, dass er Kraft gibt, aber er ist nicht Kraft. Wir werden das nachher auch an verschiedenen Stellen anschauen miteinander. Kraft kann man eigentlich nach Belieben ein- und ausschalten. Man kann sie manipulieren, man kann sie missbrauchen. Ähnlich wie Strom, der kann ich darüber bestimmen, wenn es nachlässt und wenn nicht. Und man hat eigentlich wie Verfügungsgewalt. Und die Frage stellt sich nachher, und das gehört mir immer wieder, wie bekomme ich noch mehr Kraft? Und dann denke ich, okay, um was geht es jetzt? Die meisten meinen, ich will noch mehr Heiligen Geist. Aber das können wir nicht vergleichen eigentlich miteinander. Es wird auch in der Bibel unterschieden voneinander. Aber oft setzen wir es gleich. Und da merke selbst ich, wie ich oft prägt bin und sage, wir wollen noch mehr von dieser Kraft erleben. Wir meinen vielleicht den Heiligen Geist, aber es hat nichts in dem Sinn benennt, nicht der Heilige Geist, wenn ich von Kraft als solches rede. Denn der Heilige Geist ist nicht Kraft, im Gegenteil, er möchte nicht, er lässt sich nicht missbrauchen, er lässt sich auch nicht verfügbar machen, sondern er möchte uns benutzen. Er möchte Verfügungsgewalt über uns haben. Er möchte in deinem und meinem Leben können den Kurs angehen, dürfen bestimmen, dürfen vorangehen. Er möchte uns verändern. Und die Frage darf nicht lauten, wie kann ich noch mehr von ihm bekommen, sondern wir müssen konkret fragen, wie kann er noch mehr von mir bekommen. Und wir merken, das sind zwei völlig verschiedene Ansätze. Und wir stellen oft die Frage, ja, wie könnte ich noch mehr? Und ich glaube, die Frage muss lauten, wie kann er noch mehr von mir bekommen? Wie kann er mich noch mehr bestimmen? Wie kann er noch mehr über mein Leben letztendlich her sein? Zeuge Jehovas, das habe ich neu entdeckt, weil Daniel und ich unser Skript austauschen. Und das war mir so nicht bewusst. Die Zeuge Jehovas verleugnen ganz klar den Heiligen Geist als Person. Sondern sie sagen, er ist eine Kraft, hat aber auch wieder mit ihrer Lehre zu tun, weil sie ganz klar auch die Dreieinigkeit nicht akzeptieren. Also müssen sie irgendwie mit dem Heiligen Geist einen Weg suchen. Und dann sagen sie einfach, er ist eine Kraft. Damit sind wir eigentlich schon beim zweiten, Persönlichkeit vom Geist ist wichtig vom Standpunkt der Trinität her. Wenn der Heilige Geist nur eine Kraft und keine Person ist, dann kann er letztendlich auch nicht Gott sein. Und das ist sicher einer der Hauptgründe, warum das Zeuge Jehovas von Gottes Geist als von einer Kraft sprechen, weil sie die Trinität ablehnen. Und dann müssen sie eigentlich dem Heiligen Geist seine Person sein, wie absprechen. Wäre wahrscheinlich mal eine spannende Diskussion, wenn der Zeugen hat, mal über Heiligen Geist zu reden. Sie sind zwar dann auch relativ fit auf diesem Thema, je nachdem, wer ihr antreffen, aber das ist sicher ein grundlegender Unterschied. Sie glauben nicht an die Trinität in unserem Sinn als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber der Heilige Geist ist Gott, so wie er eben auch Heiliger Geist ist. Ja, das Schaubild da. Gott ist sowohl Vater, Sohn als auch Heiliger Geist. Aber der Sohn ist nicht der Heilige Geist ist nicht der Vater. Aber alle drei sind Gott. Und wenn ihr eins von diesem Abend mitnehmt und wo ich auch gemerkt bei der Vorbereitung, muss mir das viel mehr auch wieder bewusst werden, gerade in der Verkündigung. Gottes Geist ist nicht einfach Kraft oder irgendeine Energiequelle, sondern der Heilige Geist ist Person. Letztendlich Gott selber. Wir können sagen, Jesus wohnt im Herz der Gläubigen. Oder wir können auch sagen, der Heilige Geist wohnt im Herz der Gläubigen. Oder Jesus wohnt durch den Heiligen Geist in uns. Wir werden nachher noch einmal auf diesen Zusammenhang eingehen. Ein bisschen genauer von einem Text her. Aber eigentlich ist es gleich. Der Heilige Geist können wir. Der Heilige Geist ist Gott und Sohn ist Gott. Vater ist Gott. Und so, was wir jetzt sagen, stimmt eigentlich auch von der Aussage her. Alle drei Personen gehören zum Wesen Gottes und es braucht alle. Letztendlich sind alle beteiligt, sei es an der Erschaffung der Erde oder sei es am ganzen Erlösungsplan. Die Erkenntnis ist nicht neu. Schon 381 nach Christus ist es bezeugt. lese ich da Text vor. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Selbstständigkeit hat, der da lebendig macht, der vom Vater ausgeht, der mit dem Vater und dem Sohn zugleich angebetet und geehrt wird, der geredet hat durch die Propheten. Ein schönes Bild für Heiligen Geist ist für mich immer die Keramik. Auch wenn wir jetzt sagen, ja, hier wird er ja nicht in dem Sinn als Person dargestellt, gleich können wir sagen, auch in dieser Form von dieser Tube und von diesem Feuer, er ist Person, er ist in sich eine Persönlichkeit. Im 2. Korinther 13, 13 lesen wir eigentlich von dieser Dreieinigkeit. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist so sagen von Paulus, Gnade von Jesus, die Liebe von Gott und die Gemeinschaft vom Heiligen Geist. Hier eigentlich auch wieder der Rückklang. Wir sind darauf angewiesen, dürfen dem Gott aus dem dreieinigen Gott begegnen. Ich finde es schön, was der Dieter Theobald unter die Keramik für einen Text hat geschrieben. Und ich möchte euch den einfach vorlesen, weil es für mich etwas von dem ausdrückt, von der Dreieinigkeit. Er schreibt: Es liegt ganz im Trend der Zeit, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Gott als Schöpfer, als Herrscher über den Kosmos, als Heilsvollender ist an den Rand gedrückt oder abgeschafft worden. Das ist das Menschen- und Gottesbild einer weiten Mehrheit unserer Zeit. Auch bei dieser Plastik ist der Mensch im Mittelpunkt. Aber was ist das für ein Mensch? Nicht der autonome, selbstbewusste und selbstherrliche Mensch. Es ist der Mensch in seiner ganzen Schwachheit und Erbärmlichkeit. Auch hier ist Gott sozusagen an den Rand gedrückt. Es wäre eine Fehldeutung dessen, was die Künstlerin ausdrücken wollte. Der Mensch ist wohl im Mittelpunkt, doch von was? Im Mittelpunkt der ganzen göttlichen Zuwendung, Liebe und Barmherzigkeit. Der Mensch in seiner Erbärmlichkeit ist umschlossen von der Barmherzigkeit Gottes. Der an den Rand gedrängte Gott umgibt ihn von allen Seiten. Liebevoll neigt sich der Vater dem Menschen zu. Er hebt und trägt ihn, umsorgt ihn mit Hingabe und küsst ihn. Es erinnert an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Jesus, der Sohn Gottes, beugt sich tief herab. Er kommt ganz auf die Ebene des Menschen. Er hält ihm die Füße, küsst sie, wäscht sie. Er tut uns den größten Liebensdienst und übt dabei den geringsten Dienst aus. Ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich diene. Gott, der Heilige Geist, in der Gestalt der Taube und der Feuerflamme zugleich, kommt von oben her zum Menschen, will ihn erfüllen, von ihm Besitz ergreifen. Bei Gott steht der Mensch im Mittelpunkt, aber mit dem Ziel, dass der Mensch Gott zum Mittelpunkt seines Lebens macht. Doch noch einmal, Gott wählt dazu den Weg der hingebenden Liebe, der unerschütterlichen Barmherzigkeit, des überfließenden Beschenktwerdens durch seinen Geist. Wer möchte da nicht im Mittelpunkt des Geschehens stehen? Wenn wir den Text lesen, können wir auch schon wieder gewisse Sachen sagen. Ja, geht es wirklich um eine Person? Geht es um eine Kraft? Wir tun einfach hier eindrücklich, Gott möchte, dass er letztendlich auch durch seinen Geist Mittelpunkt ist. Nicht, dass wir Mittelpunkt sind, nicht, dass wir quasi uns der Heilige Geist wie verfügbar machen und sagen, okay, jetzt möchte ich noch das und das und das und jetzt möchte ich ein bisschen Power, sondern sagen, dir möchte ich mir zur Verfügung stellen. Du sollst mein Leben ganz bestimmen. Und dann wird der Heilige Geist uns können wirken. Dann wird er uns etwas können tun. Die Persönlichkeit vom Geist ist auch wichtig vom Standpunkt von der Erfahrung her. Viele Sachen, die der Heilige Geist tut, können nur von einer Person da werden. Zum Beispiel ein Tröster. Wenn jemand in Trauer ist, ja, dann nützt euch einfach ein bisschen Kraft, meistens nichts, sondern dann ist es schön, eine Person zu haben, die einem den Trost zuspricht. Und ich denke, es ist ein grosser Unterschied, ob wir hier der Heilige Geist als Person, die sicher uns auch Kraft geben kann. Aber ob wir ihn als Person erleben oder einfach als unpersönliche Kraft. Eine Kraft versteht man in diesem Sinne nicht. Eine Kraft weiss nicht, wie es mir geht. Eine Kraft kann nichts empfinden, kann nicht Schmerzen teilen, aber eine Person schon. Und ich weiss nicht, ob ihr da ein bisschen den Unterschied spürt. Und mir ist das selber ganz neu wichtig geworden, da wirklich zu unterscheiden. Und dann bekommen wir auch ganz einen anderen Zugang zum Heiligen Geist, wenn wir ihn wirklich als Person verstehen, nicht so als irgendein Nebel, als irgendeine Energie oder eine Kraft. Wir werden miteinander jetzt kurz ein paar Textstellen noch anschauen, einfach so ganz klar darauf hinweist, dass der Heilige Geist Person ist. Der Heilige Geist ist auch in der Bibel ganz klar bezeugt als Person. Und eben nicht als Kraft. Vielleicht könnt ihr mal mit mir Lukas 1, Vers 35 aufschlagen. Der Heilige Geist wird nicht nie in dem Sinn so genannt, der Heilige Geist ist Kraft, sondern wird immer der Heilige Geist und Kraft ist geschenkt worden. Ich habe verschiedene Stellen, vielleicht kann jemand, oder ich lese Lukas 1, 35 Mal vor, der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Oder genau gleich lesen wir so in der Apostelgeschichte 10, Vers 38. Wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligem Geist und Kraft, der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Es ist eindrücklich, einfach auch hier zu sehen, der Heilige Geist und Kraft werden zwar zusammen genannt, aber nicht als eins. Gerade Eigenschaften von einer Person, ein Person, Begriff Person, Komponenten von einer Persönlichkeit machen eigentlich einen Verstand aus, einen Willen, aber auch Gefühl. Und das lesen wir alles vom Heiligen Geist. Zum einen der Verstand, Römer 8, 27, er besitzt einen Sinn. Oder 1. Korinther 2, 10, er kennt uns und erforscht uns. Oder auch im Vers 13 nachher, er lehrt uns. Also hier wird dem Heiligen Geist ganz klar ein Verstand zugesprochen. Das Zweite ist sein Wille. Auch wieder 1. Korinther im Kapitel 12. Er teilt Gaben aus, wie er will. Wie er will. Also er hat den Willen. Er redet. Das ist gerade in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 16, nachher, er korrigiert und leitet Christen in die Richtung, die er will. Römer 8, er befiehlt und er führt. Also er hat ganz klar einen Willen, den er die Menschen leitet, anleitet. Und nicht zuletzt, und das ist eigentlich auch erstaunlich, wenn wir vielleicht an den Heiligen Geist denken, er hat auch Gefühl. Im Epheser 4, Vers 30, er kann durch unser sündhaftes Verhalten betrübt werden. Also wir können den Heiligen Geist traurig machen. Und das kann man nicht vor einer Kraft sagen. Also macht mal ein bisschen Strom traurig, ich weiß nicht, wie man das macht. Vielleicht, wenn man das AKW abstellt, dann ist der Strom traurig, weil es nicht mehr gibt. Nein, das ist Blödsinn, oder? Er hat Gefühl. Oder auch 1. Thessalonicher 5, 19, er kann gedämpft oder ausgelöscht werden. Römer 15, er kann Liebe empfinden, Zuneigung. Oder Hebräer 10, 29, er kann auch verschmäht abgelehnt werden. Das sind alles eigentlich Gefühleigenschaften, wo man nicht einfach irgendeiner Kraft zuschreiben kann, sondern wo ganz klar darauf hinweist, wir haben es mit einer Person zu tun. Er besitzt die Eigenschaften von einer Person. Er handelt auch als Person. Der Heilige Geist tut Sachen, wo wir nicht irgendeiner Kraft, sondern ganz klar einer Person zuschreiben können. Auch da habt ihr Haufen Stellen. Ich blende euch sie einfach mal ein. Wir gehen jetzt nicht alle Stellen durch. Die Freudigkeit haben, dürfen gerne nachher im Skript die Stellen mal alle noch nachlesen. Er leitet uns, er überführt, er wirkt Wunder, er beruft, er tritt für uns ein, wir lesen sogar, er betet, er lehrt, er bezeugt, er tröstet, er ist der Tröster. Eigentlich auch da alles Handlungen, die ganz klar auf eine Person hinweisen. Und nachher werden ihm auch Bereiche zugeschrieben, wo man eigentlich nur einer Person zuschreiben kann. Wir sollen ihm gehorchen, wir können ihn belügen, wir können ihn betrüben, da auch wieder das Gefühl, wir können ihn schmähen, zum Teil Stellen, die wir schon vorher angeschaut haben. Mitglieder vom Hohen Rat haben ihm widerstrebt, die Pharisäer haben ihn gelästert. Auch da wieder Bereiche, die ganz klar die Person sind, vom Heiligen Geist aufzeigen. Und jetzt zuletzt der Name, der eigentlich auch Person sein und Gottheit enthüllt. Auch da wieder, er ist der Geist Gottes, der Geist Jahwes, guter, fester, neuer Geist, Geist von der Heiligkeit, Geist aus der Höhe, Geist Gottes vom Herr, Geist von der Gnade, Geist vom Vater. Auch das eigentlich Namen, die ganz klar auf das Personsein von ihm herweisen. Ich denke, das ist der eine Teil. Mal zu wissen, der Heilige Geist ist Person. Er ist ein Gegenüber. Er ist nicht irgendetwas Nebulöses, sondern er ist Person. Und auf der anderen Seite nachher auch der Heilige Geist ist ganz klar bezeugt als Gott. Wir haben zum Teil schon Namen gehabt. Er besitzt Namen von Gott. Der Geist von Jesus, der Geist unseres Gottes, der Geist Christi. In Apostelgeschichte 5, Vers 3 bis 4, das ist die Geschichte von Ananias und Sapphira, wo sie ja ihn belogen haben, also gemeint, heisst es, auf der einen Seite, sie haben den Heiligen Geist belogen und nachher auf der anderen Seite, sie haben Gott belogen. Also es wird eigentlich parallel gestellt. Also wenn Gott belügst, belügst oder Heiliger Geist. Hier finden wir beides eigentlich im gleichen Textabschnitt drin. Das ist eigentlich wie austauschbar. Nachher besitzt er Eigenschaften von Gott. Allwissenheit, Allgegenwart, Allmacht, Ewigkeit, Souveränität. Eigentlich auch so Begriffe, die wir ganz klar Gott zuschreiben. Und dann auch sagen, ja, der Heilige Geist ist Gott. Und jetzt zuletzt, er tut Werk, das nur Gott tut. Er bewirkt die Jungfrauengeburt. Er inspiriert die Schrift. Er war bei der Schöpfung beteiligt. Und da werden wir später noch einmal darauf zurückkommen. Er bewirkt Wiedergeburt und er hat Auferstehungskraft. Der Heilige Geist ist Person und Gott. Und ich möchte euch einfach heute Abend herausfordern, ganz neu vielleicht auch den Heiligen Geist zu sehen, wirklich als Person, als Gegenüber. Nicht irgendwo als Kraft. Und ich glaube, es spielt eine wesentliche Rolle, wie wir ihn sehen. Als göttliche Person will der Heilige Geist nicht uns verfügbar sein und sagen, ja, hättest du auch noch einen Wunsch? Was willst du noch gern? Sondern er möchte, dass wir ihm verfügbar sein. Wäre er eine anonyme Kraft, dann könnten wir wirklich über ihn verfügen. Und letztendlich, was ich schon gesagt habe, es geht um die Frage, wer hat zu sagen in deinem Leben? Das mal die entscheidende Frage zum Heiligen Geist ist der Heilige Geist Herr in deinem Leben? Oder wir können auch anders sagen, ist Gott Herr in deinem Leben? Oder wo oder was bestimmt dich noch? Ich habe mal ganz viele Sachen aufgeschrieben, die uns bestimmen können. Und ich merke, das sind letztendlich Lügen, die ich merke, da bestimmt uns nicht Gott, sondern da bestimmt uns der Teufel. Da, wo ich sage, ich schaffe es nicht, Resignation, Selbstmitleid, Selbstablehnung, Minderwertigkeit, Schuldgefühl, Unsicherheit, Hoffnungslosigkeit, Depression, das hat alles nichts mit Gottes Geist zu tun, auch nichts mit Gott. Da tun wir eigentlich dem Teufel Tür und Tor auf für unser Leben. Oder bestimmt in diesen Bereichen der Heilige Geist dein Leben. Jetzt kannst du sagen, ja, auf dieser Seite nicht, vielleicht bist du auf der anderen Seite. Kritik, Bitterkeit, Groll, Überheblichkeit, Arroganz, Ehrgeiz, Leistungsorientiertheit, Kontrolle, Sturheit, Manipulation, Eifersucht, Begierde. Wenn das in unserem Leben ist, der regiert nicht wirklich Gottes Geist in uns. Und ich merke, das ist ein Kampf. Und da werden wir immer wieder müssen kämpfen in unserem Leben und sagen, wer darf in meinem Leben bestimmen? Und diese Sache ist eigentlich das, was der Teufel in unserem Leben will. Dass wir auf der einen Seite mehr passiv ins Zurückziehen, auch mit Armen oder aktiv und sagen, ja, ich arbeite es selber. Und Gottes Geist hat wirklich keine Möglichkeit, in unserem Leben in zu wirken. Und für mich ist es immer wieder, auch so Punkte in meinem Leben durchzugehen und zu merken, da habe letztendlich Sünde, da wo ich nicht in dem Leben, das Gott für mein Leben geplant hat, verhindert es letztendlich, dass Gottes Geist ganz in meinem Leben Herr sein kann. Und um das geht es. Darf er bei uns Herr sein? Oder möchte ich sagen, nein, aber er darf mir gerne helfen. Und ich glaube, so gehen wir in der Regel mit dem Heiligen Geist um. Und es gibt uns eine veränderte Sicht. Und ich glaube, diese Sachen alle dürfen abzulegen und zu sagen, du sollst Herr sein und über diese Sachen sollst du Herr sein, verändere du das Resignation, Selbstmitleid, Hoffnungslosigkeit, aber auch Sturheit, Eifersucht und so weiter in meinem Leben darf letztendlich geheilt werden und ich nicht durch das letztendlich mir selber oder nicht zuletzt nachher Satan lasse Herr sein in meinem Leben. Das heisst nicht, dass wir nicht quasi gerettet werden, um das geht es hier nicht. Sondern es prägt unsere Heiligung und bringt uns oft zum Stillstand, wenn Gottes Geist nicht wirklich darf Herr sein, darf Person sein, darf der sein, der über uns kann verfügen kann. Ich möchte gerade einen Moment einfach Stille geben. Vielleicht geht ihr die Begriffe noch mal durch, mal zu überlegen, wo ist in meinem Leben Gott, Jesus, der Heilige Geist, Herr. Was sind vielleicht Punkte, wo ich vielleicht mal mit jemandem ansprechen oder bewusst auch vor Jesus ablegen, bewusst auch bekennen und sagen, da hat etwas anderes in meinem Leben mehr Macht als Gottes Geist. Nehmen wir doch einfach einen kurzen Moment Zeit, bevor wir nachher anschauen, wie wirkt der Heilige Geist. Herr Jesus, danke, dass du durch deinen Geist in unserem Leben wohnst und dass du nicht nur einfach in unserem Leben sein willst, sondern du willst Herr sein. Du willst uns ein Leben in Freiheit schenken, aber das können wir nur erleben, wenn du immer mehr darfst Herr sein. Du darfst bestimmen auch über so Bereiche, die manchmal einfach in unserem Leben auftauchen und die oft auch zeigen, dass in so vielen Bereichen wir selber oder gar der Teufel wie über uns bestimmt. Schenke, dass wir diese Sachen wirklich in deiner Herrschaft unterstellen und du immer mehr oder dein Geist Verfügungsrecht hast über unserem Leben. Und das ist nichts Gefährliches. Das ist nicht etwas, wo wir unter die Räder kommen, sondern du willst uns gut tun, du willst uns verändern und immer mehr in die Freiheit hineinführen, die uns immer mehr in dein Bild, Herr Jesus, umgestalten. Und das ist ein Vorrecht, dass du durch deinen Geist uns veränderst, neu machst und uns auch befreist, wo Sachen uns oft knechten und oft auch Not in unserem Leben, aber auch im Leben von anderen verursachen. Danke, dass du uns da immer wieder neu einfach auch wachsam sein und bereit bist, einfach auch die wirklich deine Herrschaft zu unterordnen und zu erleben, wie du neu machst und veränderst, geht durch deinen Geist in uns. Lob und Preis und Dank sei dir dafür. Amen. Wie wirkt der Heilige Geist? Wir wollen kurz zwei Bereiche vor allem anschauen. Das Wirken im Alten Testament vor Pfingsten, das Wirken im Neuen Testament. Ihr merkt, wir könnten sicher jetzt noch eine Stunde darüber reden. Wir gehen relativ schnell durch die Bereiche durch. Das, was schon angeklungen ist, er war beteiligt an der Schöpfung. 1. Mose 1, Vers 2. Und es war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Gottes Geist hat neues Leben geschafft, hat eigentlich Ordnung ins Chaos gebracht. Ordnung und Frieden. Und ich finde das immer etwas vom Schönsten. Der Schöpfungsbericht können sagen, da ist aus dem Chaos Ordnung geworden. Das beruhigt mich in manchem chaotischen Leben, manchmal auch in meinen Chaos-Ecken. Und ich merke, wenn ich da wirklich Gottes Geist herrsche über die Bereiche, dann kann da Neues entstehen, dann kann da etwas aufblühen, dann kann letztendlich Ordnung und Frieden ins Chaotische, ins Stürmerische, in zerstörerische Gewohnheit, in Sucht, in Trümmer, in Zerbrochenheit hineinkommen. Gottes Geist ist immer ein Geist von der Ordnung und vom Frieden. Und ist für mich auch in vielen Situationen immer wieder so ein Zeichen, ist jetzt Gottes Geist am Werk oder ist letztendlich Satan am Werk? Der Heilige Geist ist nicht ein Chaot. Also wenn du ein Chaot bist, dann habe ich jetzt nicht das Gefühl, oh, jetzt ist mein Leben schlimm. Also wir sind natürlich von der Persönlichkeit alle ein bisschen verschieden, aber da, wo er ist, da ist Frieden. Frieden auch über einen Chaos oder was auch immer. Ich habe im Moment auch ein Chaos in meinem Büro. Ich habe gleich nicht das Gefühl, dass jetzt der Teufel in meinem Büro regiert. Aber er schenkt Frieden und Ruhe über dem. Wir haben hier verschiedene Stellen. 1. Mose 1, 2 haben wir gelesen. Er war bei der Planung des Universums beteiligt. Lesen wir im Jesaja und im Psalm, war an der Schaffung der Sterne beteiligt. Oder bei der Erschaffung der Tiere. Eigentlich eindrücklich zu sehen, wie Gottes Geist durch die ganze Bibel am Wirken ist. Immer wird er wieder genannt. Er inspiriert auch die Schreiber der Bibel. 1. Petrus und 2. Petrus bezeugen das. Gerade bei den Propheten im Alten Testament. Gottes Geist war auf den Lippen von David. Oder wenn wir nachher Psalmen lesen und merken, da ist so viel drin, wo von Gottes Geist inspiriert war. Auch da, ganz klar, er hat schon im Alten Testament gewirkt, ist nicht einfach erst seit Pfingsten da. Er wirkt persönlich auch an Menschen. Und da ist interessant, es gibt dort, gerade im Hebräischen verschiedene Begriffe, wo man kann sagen, er wirkt im Mensch oder er ist im Mensch gekommen, er ist über einen Mensch oder auf einen Mensch gekommen oder er hat den Mensch erfüllt. Es ist schwierig, das zu differenzieren, was bedeutet jetzt was. Jetzt sage ich es einfach mal, er ist im Mensch gekommen, das lesen wir beim Josua, beim Josef, beim Daniel. Er ist über oder auf Menschen gekommen, mit dem hebräischen Begriff All. Da ist der Bileam, das Volk, der Othniel, der Gideon, der Jephtha, der Simson, der Saul, der Asaria oder Jesaja mit prophetischen Fähigkeiten. Und hat eigentlich in allen Fällen auch Auswirkungen gehabt, konkrete in diesen Leben. Und auch er erfüllt Menschen. Hier der Bazalel, der nachher die Arbeiten der Stiftshütte vollbracht hat. der Hauptunterschied eigentlich vom Wirken vom Heiligen Geist vor Pfingsten ist eigentlich, er ist Menschen punktuell geschenkt worden. Also nicht einfach alle haben ihn gehabt, also nicht das ganze Volk hatten ihn gehabt, sondern Gott hat eigentlich auf bestimmte Menschen zu bestimmten Zeiten seinen Geist geschenkt, dass sie fähig waren für die Aufgabe oder bestimmte Gaben haben bekommen, wo sie haben können, einen Dienst tun konnten. Gott hat nachher im Alten Testament quasi mit seinem Volk ein Abkommen geschlossen und gesagt, aber ich werde euch den Geist schenken. Jeremia 31, Vers 33, da habe ich hier nicht aufgeschrieben, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach der Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihre Herzen geben und ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Hier eigentlich ganz klar der Hinweis auf das, was Gottes Geist wird tun. Es wird nicht einfach nur noch Tafeln sein, sondern es soll ihren Herzen sein durch Gottes Geist. Oder Hesekiel, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Und dort die klare Verheißung. Und nachher sind wir eigentlich beim Neuen Testament. Nach der Verherrlichung von Jesus ist der Heilige Geist auf alle Gläubigen ausgegossen worden. Das ist die bekannte Stelle aus Apostelgeschichte 2, Vers 1. Alle, die sich für Jesus haben entschieden haben, die klar ein Ja hatten zu Jesus, an ihn glauben, haben der Heilige Geist bekommen. Es war nicht mehr einfach punktuell, sondern alle hatten den Zugang zum Heiligen Geist. Wir lesen auch im Neuen Testament haben wir eigentlich den Alt- und den Neubund. Also auch schon den Jüngern ist der Heilige Geist geschenkt worden. Wir lesen es im Johannes 7, Vers 39. Vers 39, vielleicht muss jemand die Stelle gerade lesen. Jetzt muss ich schauen, dass ich keinen Blödsinn erzähle. Johannes 7, Vers 39. Nein, ich erzähle noch gerade etwas Falsches. Hier wird eigentlich auf den Geist hergewiesen. Dies aber sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Aber wir lesen an anderer Stelle, dass Gott die Jünger wie quasi der Geist gegeben hat. Weißt du die Stelle gerade? Okay, merci. Johannes 20, 22. Dort hat Jesus ihnen wie der Geist gegeben. Und nachher hat man so das Gefühl, ja, haben jetzt die quasi den schon vorher bekommen. Aber es ist eigentlich das, was wir schon im Alten Testament lesen. Der Heilige Geist ist punktuell auf Menschen gelegt worden. Also es sind eigentlich zwei verschiedene Sachen im Alten Testament, wie auch noch bis zu Pfingsten haben Menschen Gottes Geist bekommen. Und nach der Pfingsten haben ihn alle bekommen, die Jesus geglaubt haben. Nachher lesen wir natürlich in den ersten 12 Kapiteln der Apostelgeschichte, da unterstreicht eigentlich der Lukas das Kommen vom Heiligen Geist. Da wird vor allem der Dani einiges dazu sagen in den weiteren Abenden, gerade die besonderen Ereignisse, wo wir wirklich sehen, auch in verschiedenen Völkern, wo der Heilige Geist ist ausgegossen worden. Obwohl jetzt ausgießen ist natürlich ein schwieriger Begriff, wenn wir sagen, es ist eine Person und nicht, aber die Bibel braucht natürlich auch die Begriffe oder erfüllen. In den ersten 12 Kapiteln und nachher weitere Stellen zum Wirken vom Heiligen Geist im Neuen Testament gibt es natürlich viele. Aber Johannes 14 bis 16, der lehrt Jesus über den Heiligen Geist. Apostelgeschichte 2, 8, 10, das sind die, wo der Dani wird noch näher darauf eingehen. Römer 8, 12, 1. Korinther 12 bis 14, Galater 5, 22 folgende, Epheser 1 und 5 und weitere Einzelstellen, wo wir ganz viel eigentlich zum Wirken vom Heiligen Geist lesen. Ich habe noch mal ganz viel aufgeschrieben, ihr könnt es auch nicht notieren, es ist einfach eine Fülle von dem, er überführt, er bewirkt eigentlich auch Sachen, die wir zum Teil schon angeschaut haben, im Personsein vom Heiligen Geist. was eigentlich das Wirken vom Heiligen Geist ist. Ich habe es für mich, oder es war für mich eine Hilfe, es ein bisschen zu büscheln. Und ich habe es eigentlich in vier Hauptwirkungsbereiche aufgeteilt. Zum einen, er überführt, also überführend evangelistischen Dienst vom Heiligen Geist. Er tut den Menschen die Augen auf über ihre Sünde und überführt sie, damit sie erkennen, dass sie getrennt sind von Gott. Das ist eigentlich eine Schwergewichtaufgabe vom Heiligen Geist, bewirkt nachher auch die Wiedergeburt. Nachher der umgestaltende, aufbauende Dienst vom Heiligen Geist. Wenn wir parat sind, will er uns nicht lassen, wie wir sind, sondern er will uns verändern. Er will all das, was unser Leben nicht dem entspricht, wie Gott es will, will er in unserem Leben verändern und uns immer mehr umgestalten und letztendlich auch in die Freiheit führen. Und nachher der beschenkende, charismatische Dienst hat in dem Sinn mit den Geistesgaben, mit den Gaben zu tun. Er will uns beschenken mit Fähigkeiten, mit Gaben. Da werden wir vor allem am 4. und 5. Abend werden wir uns da intensiv mit diesen Gaben beschäftigen. Und nachher lehrend, der pädagogische Dienst, er leitet uns. Da werden wir nicht speziell darauf eingehen. Ich denke, das haben wir schon verschiedentlich auch schon in den Predigten angesprochen und so weiter. Wie führt er uns durch sein Wort, durch sein Reden, durch Menschenverstand, durch Beschäftigung mit der Situation, Umständen, Wunsch, Gemeinschaft, Ratschläge von anderen, Zeugnis vom Frieden Gottes, auch in der Geduld. Ich habe das für mich mal so zusammengestellt. Ihr könnt das nachher auch im Skript nachlesen. Da werden wir auch im Seminar selber nicht gross darauf eingehen können. Das haben wir grosszügig gestrichen. Der Daniel hat unser Konzept übereinander gelegt und das haben wir dann nachher rausgekippt. Genau. Aber das haben wir zum Teil auch im Alpha-Life-Kurs gehabt. Die etwa im Alpha-Life schon waren, wird dort eigentlich auch thematisiert. Anders gesagt, Jesus Christus ist für mich. Evangelistischer Dienst, Buß, Sinnesänderung. Jesus Christus ist durch seinen Geist in mir. Gestaltet mich um, Wiedergeburt, Heiligung. Jesus Christus durch mich. Er will etwas durch mich bewegen, er bevollmächtigt mich. Und Jesus Christus vor mir, er führt mich und leitet mich. Sein Wirken offenbart sich auch in biblischen Symbolen. Ich weiss nicht, was fällt noch gerade ein, ein biblisches Symbol zum Heiligen Geist. Gewisse haben wir schon angesprochen. Feuer. Taube, Wind, Atemhauch, im Alten Testament habe ich nicht aufgeschrieben, ja. Ich blende es mal einblenden, die, die ich habe. Also Wind, Atem ist eigentlich Tauben, Öl, Feuer, Wasser, Segel, Unterpfand, Angeld. Das sind so die Begriffe, die der Heilige Geist versuchen zu umschreiben, vor allem auch in seiner Wirkung. Hier ist man natürlich auch wieder versucht, nachher den Heiligen Geist mehr als Sache zu sehen, wenn man diese Begriffe anschaut. Aber ich denke auch da, es soll etwas aufzeigen von dem, wie der Heilige Geist letztendlich wirkt. Genau. Bevor wir noch zur Frage kommen, darf man selber zum Heiligen Geist beten? Ich weiss nicht, sind da noch Fragen oder Unklarheiten? Oder Ergänzungen? Ja, der Anwalt ist jetzt hier nicht speziell aufgeführt. Genau. Genau, der Anwalt wäre auch noch ein Bild, ja. Der Tröster ist in dem Sinn, das ist halt mehr von Person sein, oder mit einer Person, aber könnte man gut hier noch aufführen, genau. Ja. Also ich muss sagen, riesige Fülle, wir haben einen genialen Gott, oder? Also wenn man diese Sachen so liest und das, und all das, was er tut an uns, muss ich sagen, dann kommt mir wirklich immer wieder eben die Plastik in Sinn, Gott umgibt uns, wir sind Mittelpunkt, und wer will nicht Gott zum Mittelpunkt machen, wenn er sagt, hey, der Gott, will das Beste für mich. Und bewegt mich immer wieder, einfach das so zu sehen, wenn man sich mit dem auseinandersetzt. Kommen wir noch zu dieser Frage, darf man, soll man zum Heiligen Geist beten? Es ist nicht ganz eine einfache Frage, vor allem weil sie kontrovers diskutiert wird. Immer wieder wird sie aber gestellt. Und für mich ist immer die Frage, auf was für einen Hintergrund stellt man die Frage. In vielen Bereichen ist es, wenn ich zum Heiligen Geist bete, dann passiert doch viel mehr. Einfach weil wir mit Heiligen Geist wieder mit Kraft verbinden und sagen, ja, aber da bin ich doch noch fast ein bisschen direkter angeschlossen, so in dem Sinn. Und dann merke ich, da haben wir wirklich ein falsches Verständnis. Und mit diesem Verständnis zum Heiligen Geist zu beten und das Gefühl, jetzt habe ich es wirklich, dann muss ich sagen, wir sind auf dem falschen Dampfer. Das funktioniert so nicht. Wir wollen es aber kurz miteinander anschauen. Das Gebet zum Heiligen Geist auf dem Hintergrund von der Dreieinigkeit Gottes. Auf dem Hintergrund von der Dreieinigkeit Gottes ist eigentlich das Beten zum Heiligen Geist absolut nicht falsch. Also muss ich sagen, er ist ein Teil von Gott. Er gehört zur Dreieinigkeit. Und da, vor allem gerade im Bereich der Anbetung in den Psalmen, wenn er Gott genannt ist, dann ist automatisch auch der Heilige Geist genannt. Ich weiss nicht, ob ihr am Anfang das Lied bewusst gesungen habt. Wir haben das noch kurz ausgelesen. Ich war in einer Gemeinde, dort haben wir die dritte Strophe nie dürfen singen. Dann haben wir gesagt, nein, zum Heiligen Geist dürfen wir ja nicht beten. Oder einmal eine Person hat einfach immer die dritte Strophe rausgestrichen und gesagt, wir singen nur Strophe 1 und 2. Weil beten zum Heiligen Geist ist falsch. Und dann muss ich sagen, nein, eigentlich die Anbetung gehört Gott als dem dreieinigen Gott. Und auf diesem Hintergrund müssen wir eigentlich ganz klar sagen, Gebet zum Heiligen Geist ist in dem Sinn, wie natürlich es passiert, auch wenn wir es gar nicht merken. Also wenn wir Gott anbeten, beten wir eigentlich den dreieinigen Gott an. Ich merke, wir haben das oft nicht so vor Augen. Einfach vor allem zu sagen, wissen wir eigentlich, wer wir da anbeten? Es ist nicht einfach nur der Vater, sondern es beinhaltet letztendlich die ganze Dreieinigkeit. Das Gebet zum Heiligen Geist in der Kirchengeschichte ist eigentlich, das geht aufgrund von der Dreieinigkeitslehre schon relativ früh, man auch das Gebet beleidigt findet. Götter Aurelius Augustinus, der hat von 354 bis 430 nach Christus gelebt, der ist zum Schluss gekommen, dass eigentlich nichts dagegen spricht, den Heiligen Geist anzubeten. Von ihm stammt auch ein Gebet zum Heiligen Geist. Ich möchte euch das mal vorlesen. Er schreibt da: Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Es gibt verschiedene Texte, die ich gefunden habe, gerade wo wir in der Kirchengeschichte das finden. Auf der anderen Seite muss ich sagen, sie sind nicht in Fülle da. Also sie finden nicht einfach von jedem Kirchenvater ein Gebet zum Heiligen Geist, aber es gibt es doch da oder dort. Der Johann Albrecht Bengel hat mal über das Gebet zum Heiligen Geist gesagt, in der Heiligen Schrift werden die meisten Gebete an den Vater gerichtet, bei den Evangelisten an den Sohn, wie zum Beispiel das Gebet des Stephanos in der Apostelgeschichte und einige Gebete in der Offenbarung. An den Heiligen Geist werden keine gerichtet. Warum? Weil er ein Geist des Gebets ist. Nichtsdestoweniger darf man zu ihm beten, denn wir sind in seinem Namen nicht minder getauft als in den des Vaters und des Sohnes. Der Geist ist unter den Dreien, die da zeugen im Himmel. Die Ökonomie, die göttliche Haushaltung des Heiligen Geistes wird anfangen, wenn der Geist der Welt, das ist das Wesen der Welt, in dem der Teufel nistet, im tausendjährigen Reich abnimmt. Oder es oft gehört, das Bekenntnis lautet, Wir glauben an einen dreieinigen Gott, an Gott den Vater, an Gott den Sohn und an Gott den Heiligen Geist. Wir beten den Vater an, wir beten den Sohn an, wir beten darum auch den Heiligen Geist an. Es hat mich erstaunt, dass es so ein bisschen zu entdecken, gerade schon in der Kirchengeschichte lesen wir eigentlich, dass der Heilige Geist ist angebetet worden. Und gleich wäre das falsch, wenn wir würden sagen, haben die auch schon gemacht, jetzt beten wir nur noch zum Heiligen Geist, wäre eine völlig falsche Richtung, weil es auch in der ganzen Kirchengeschichte, wie ich schon gesagt habe, eigentlich nicht häufig, sondern punktuell immer wieder auch genannt wird. Vielleicht ist es interessant, nachher wirklich mal die Bibel anzuschauen, was sagt die Bibel dazu. Wie schon der Johann Albrecht Bengel in seinem Zitat hat gesagt, lesen wir in der Bibel, die Bibel kennt kein Gebet zum Heiligen Geist, sondern nur zum Vater und zum Sohn. Also Gebet zum Heiligen Geist, Anbetung ist klar, dort, wo man Gott anbetet, ist er sicher genannt, aber direkt das Gebet lesen wir in der Bibel eigentlich nur zum Vater und zum Sohn. Nachher ist letztendlich auch das Werk vom Geist Gottes in der Dreieinigkeit anders als die vom Vater und vom Sohn. Also Vater, Sohn und Heiliger Geist unterscheiden sich letztendlich in dem, was sie tun. Sie sind eben nicht völlig identisch. Also muss ich aufpassen, dass ich nichts falsch sage. Sie sind eins, aber haben gleich verschiedene Wirkungsrichtungen. Und ich staune dann manchmal, wenn Leute so im Überschwang, im Heiligen Geist danken für die Lösung. Dann muss ich sagen, okay, jetzt haben wir irgendwas Knirsch gemacht, oder? Und ich muss sagen, das geht in die falsche Richtung. Sondern Jesus ist für uns gestorben, uns zu erlösen. Und da finde ich das Gebet, das ich am Anfang schon gelesen habe, wo wirklich er versucht, die Eigenschaften vom Heiligen Geist aufzunehmen im Gebet, das er dort betet. Der Heilige Geist will uns der Vater und der Sohn erkennen. Also eigentlich ist der Auftrag vom Heiligen Geist, uns gerade Gott Vater, Gott Sohn gross zu machen. Der Heilige Geist ist letztendlich auch Beistand, der uns hilft. Wir lesen auch, der uns vertritt im Gebet, der uns hilft, unsere Schwachheit im Gebet, der sich sogar für uns verwendet. Der Heilige Geist ist nicht zu dem, sondern in dem, wo wir zu Gott beten können. Einige bringen auch das Beispiel, wenn ich mit meiner Frau telefonieren, dann ist das nicht mein Gott daheim, aber doch sehr wichtig. Und dann bete ich auch nicht zur Telefonleitung, oder? Oder ich rede nicht zur Telefonleitung. Und das ist etwas, so wird auch das Bild verbraucht. Der Heilige Geist ist wie die Leitung, die uns verbindet mit Gott. Und das ist ja komisch, wenn man mit der Telefonleitung redet, wenn man doch eigentlich direkt mit meiner Frau reden könnte. Also wenn ich Susanne sage, oh, sorry, ich werde jetzt heute im Moment noch mit der Telefonleitung reden, kannst du mir zwar zuhören, dann ist das irgendwo ein bisschen unnatürlich, oder? Also vielleicht macht ihr das, aber mir ist es jetzt noch nie passiert. Ist eigentlich ein gutes Bild, wo der Heilige Geist eigentlich wirklich den Auftrag hat, die Verbindung herzustellen, Verbindung zu sein. Der Heilige Geist will die Anbetung vom Vater und vom Sohn und nicht von sich selber. Das ist eigentlich in vielen Textstellen belegt. Also vor allem Johannes 16, 13 und 14. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Nachher Vers 16, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Eigentlich geht es darum, ihn können zu verherrlichen. Die Frage ist wirklich, will der Heilige Geist überhaupt, dass wir zu ihm beten? Wenn ich die Textstellen lese, bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das Anliegen ist, das der Heilige Geist hat. Dass wir zu ihm kommen oder ob er sich nicht viel mehr freut, wenn wir durch ihn direkt zum Vater gehen. Jesus hat uns den Zugang geschaffen zum Vater. Die meisten Gebete Gott zum Vater in der Bibel, ganz wenige zu Jesus und gar keiner zum Heiligen Geist. Also der Fokus im Neuen Testament ist sicher viel stärker zu Jesus. Und wir müssen aufpassen, dass wir den Heiligen Geist nicht plötzlich instrumentalisieren und einfach das Gefühl haben, ah, das ist so wie etwas Magisches. Also ich habe manchmal bei Leuten den Eindruck, es wird fast so, ja, da passiert viel mehr, wenn ich jetzt zum Heiligen Geist bete. Und ich denke, wenn wir in dieser Haltung beten, dann haben wir Gott nicht verstanden, als der dreieinige Gott. Eigentlich so ein kleines Fazit. Zweifellos ist der Heilige Geist eine Person von der Gottheit, von der Dreieinigkeit, die genau gleich wie unsere Anbetung ihm zusteht. Und ich glaube auch nicht, was einfach falsch ist, wenn man mal ein Gebet betet zum Heiligen Geist. Das habe ich auch schon gemacht, einfach wenn ich gesagt habe, Heiliger Geist, danke, dass du mein Tröster bist jetzt. Ich denke, das ist nicht falsch. Aber immer zum Heiligen Geist beten, dann habe ich den Eindruck, wir gehen irgendwo in eine falsche Richtung. Vor allem, wenn wir das Gefühl haben, es passiert. Ich habe ein spannendes Zitat gefunden vom Spurgeon, der mal geschrieben hat, ich schaute auf den Herrn Jesus, da flog mir die Taube ins Herz. Ich schaute auf die Taube, da flog sie wieder weg. Das zeigt so etwas von dem Fokus, wo der Spurgeon sagt, hey, Jesus muss letztendlich unser Fokus sein. Und da, wo wir plötzlich stark einfach nur noch auf den Heiligen Geist uns fokussieren, da kann uns vielleicht plötzlich das Wesentliche verloren gehen. Also ich würde sagen, wir als FWG, wir betonen sicher nicht bewusst das Anrufen vom Heiligen Geist. Das wäre vielleicht eine vorsichtige Schlussfolgerung, aber es ist auch nicht falsch, zum Heiligen Geist zu beten. Wir lesen nie, dass es falsch wäre. Aber es soll sicher nicht das sein, was unser Gebet vor allem stark prägt und sagt, das ist das. Weil die Bibel uns eigentlich völlig etwas anderes lehrt. Aber ich habe kein Problem, wenn mal jemand zum Heiligen Geist betet neben mir. Es ist einfach immer ein bisschen die Frage, wie filtert das Gebet? Weil ich manchmal merke, ja, wir machen das durcheinander und wenn wir dem Heiligen Geist danken, dass er seinen Sohn hat gegeben, der ist irgendwo, also der macht mir irgendwas, also das, ich habe jetzt noch nie jemand das gehört beten, aber einfach, dass er so ein bisschen spürt, das ist ein Extrem, in welche Richtung geht es ein bisschen. Ich denke, das Gebet zum Heiligen Geist ist keine Sünde und kann da oder dort aus tiefer Dankbarkeit auch für seine Hilfe und für seine Kraft als Tröster sogar angebracht sein. Falsch ist es insbesondere, wenn eine Motivation dahinter ist, wo wir vielleicht manchmal das Gefühl haben, wenn ich jetzt zum Heiligen Geist bete, dann bin ich ein bisschen geistlicher. Und ich merke, in dieser Gefahr steht man vielleicht manchmal, vielleicht auch in einer Gebetszeit, je nachdem, in was für einem Kreis das ist, hat man das Gefühl, mal, wenn ich jetzt zum Heiligen Geist bete, dann und dann ist schon unsere Motivation falsch. Die Bibel kennt klar keinen Hinweis für das Gebet zum Heiligen Geist, außer in der Anbetung der gesamten Dreieinigkeit. Und auch in der Kirchengeschichte ist es nie ein Schwergewicht draufgelegt worden. Das ist so eine ganz kurze Antwort. Wir haben schon die Zeit überschritten. Ich denke, es ist nicht falsch, zum Heiligen Geist zu beten, aber es soll sicher auch nicht unser Fokus werden, sondern durch Christus haben wir letztendlich den Zugang zum Vater. Und ich glaube, das ist so ein Riesengeschenk, und ich manchmal das Gefühl habe, das verlieren wir dann manchmal wie aus dem Blick. Ich weiss nicht, sind dazu noch Fragen oder Ergänzungen?